Es ist nicht alles legal, was glänzt. Möglicherweise steckt in eurem Smartphone oder eurem Ehering Gold, das so niemals aus der Erde geholt werden sollte. Illegaler Goldabbau, ein weltweit lukratives Geschäft, das aber schwerwiegende Folgen hat. Könnte dieses Gold auch in Europa landen? Fabian Federl hat sich in Südamerika auf die Spur des Goldes begeben. Hallo Fabian.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Freitag, der 20. Juni. Und Fabian nimmt uns jetzt erstmal mit an das Ende einer Lieferkette, an einen Ort in der Schweiz, den so kaum jemand zu Gesicht bekommt.
Ich bin in der Goldraffinerie, eine der vier weltgrößten Goldraffinerien, die allesamt in der Schweiz sind. Die Schweiz ist ein wichtiges Land für die Goldraffinage weltweit. Man geht durch mehrere Sicherheitsschleusen durch, man muss seinen Ausweis abgeben, alles mögliche, ganz normale Sicherheitsvorkehrungen. Da geht es ja wirklich um viele Millionen Euro, die da drin zu jeder Zeit, der Tages- und Nachtzeit, da rumliegen. Goldraffinerie, nur für den, der es nicht weiß, das ist der Ort, wo Gold angeliefert wird aus den Minen der Welt oder aus den Recyclinganlagen und dort wird es dann reingemacht. Das ist die einzige Art und Weise, wie man richtige Barren, die dann auch in Banken, Tresoren, Lagern herstellen kann, in Raffinerien. Und diese Fabrik, das ist, auch wenn das jetzt so, wenn das irgendwie schick klingt, Gold oder Goldraffinerie, das ist eine Industrieanlage. Das sind große Hallen mit heißen Öfen, mit Metallteilen, mit Gabelstaplern und genau dasselbe, wie wenn wir jetzt in so einer Karosseriebauanlage wären. Da drin ist es heiß, es dampft, es ist voller Regale, in denen Metallreste lagern. Die Arbeiter haben schwere Handschuhe an, gießen heißes Gold in Barrenformen, kühlen die ab. Das ist einfach alles richtig Industrie. Nur dass der Unterschied ist, da geht es nicht um Blech, sondern da geht es dann tatsächlich um viele hunderte Millionen Euro.
Sag mal, Gold ist ja nach wie vor wahnsinnig gefragt als Rohstoff. Die Preise sind auch noch mal in den letzten Monaten massiv gestiegen, fast schon explodiert.
Du hast recht, also wir haben 3.000 Euro die Feinunze überschritten. Das ist der höchste Preis aller Zeiten momentan.
Ja, der Goldpreis erreicht im Moment regelmäßig neue Rekorde.
Der Preis für das Edelmetall steigt seit Jahresbeginn scheinbar unaufhaltsam. Die Gründe sind vielfältig.
Einmal gibt es einen neuen Rekord, eigentlich fast täglich.
Das aktuell hat ganz viel mit den geopolitischen Unsicherheiten weltweit zu tun. Denn Gold gilt ja als Krisenwährung, als sicherer Hafen in schwierigen Zeiten. Und da macht er im Moment seinem Namen alle Ehren.
Wo steckt Gold eigentlich überall drin?
Gold wird weltweit in den allermeisten Fällen tatsächlich zu Schmuck verarbeitet. Also über 2/3 allen Goldes der Welt geht in Schmuck. Und etwa 20-25% wird als Investition genutzt. Also entweder als Barren in Banken, auch in Nationalbanken oder auch Privatbesitz in einigen Fällen. Und nur unter 5% geht in Elektronik, in Elektronikartikel. Dieses Stecker vorne am Kabel zum Beispiel, da ist oft Gold drin. Dann Elektroautos haben Gold, Laptops haben kleine Mengen Gold, Smartphones haben kleine Mengen Gold. Aber wie gesagt, das ist nicht mehr als 5% des weltweit genutzten Goldes.
Und du hast jetzt die Schweiz angesprochen. Die ist wirklich ein Hotspot sozusagen, wenn es um das Reinmachen des Goldes sozusagen geht, um das Pressen der Barren für ganz Europa, ja?
Die Schweiz ist noch heute der weltgrößte Raffineur von Gold und dicht gefolgt von Dubai. 2/3 allen Goldes, das nach Deutschland importiert wird, kommt aus der Schweiz. Man braucht zwei Dinge, um ein Handelsplatz für Gold zu sein. Man braucht einen funktionierenden Rechtsstaat und Sicherheit, weil das ist so wertvoll auf so wenig Volumen gemessen, dass man kann sich da nicht erlauben, dass da eine Lieferung verloren geht oder geklaut wird. Deswegen auch Schweiz und Dubai, also bekannterweise sehr, sehr sichere Orte.
Das heißt, wenn ich hier in Deutschland jetzt in Gold investieren will, mir einen Ehering aus Gold schmieden lasse oder was auch immer, dann wurde dieses Gold mit großer Wahrscheinlichkeit in der Schweiz raffiniert. Aber wo kommt es dann ursprünglich her?
Man kann es bei industriellen Minen, was 80% allen Goldes, das aus dem Boden geholt wird, darstellt, da kann man es sagen, weil diese industriellen Minen, das sind große internationale Unternehmen, die sind auch teilweise an den Aktienmärkten und sonst was in der Börse. Und da kann man das dann wissen. Aber bei den 20%, die aus dem handwerklichen Kleinbergbau kommen, Das ist ein sehr, sehr undurchsichtiges Geschäft. Seit 2021 gibt es in der EU eine Richtlinie zur Sorgfaltspflichten in Rohstofflieferketten und seit 2022 das Durchführungsgesetz davon in Deutschland. Und seitdem ist das Gesetz des Landes.
Okay, das bedeutet, die Firmen müssen eigentlich, so gut es irgendwie geht, prüfen, woher das Gold kommt, dass Umweltstandards eingehalten werden und so weiter. Aber bei 20% des Goldes ist es ein undurchsichtiges Geschäft, hast du gerade gesagt. Diese 20%, die wolltest du dir genau anschauen. Wie bist du da vorgegangen?
Mein Ansatzpunkt war der, ich wollte eigentlich zu einem Juwelier gehen und ich wollte einen Ring kaufen oder einen Ring angucken und wollte sagen, wo kommt denn der eigentlich her? Und dann wollte ich das nachverfolgen, wo es herkommt. Das hat aber im allerersten Schritt eigentlich schon nicht geklappt. Also man geht zum Juwelier, fragt nach einem Ring und dann kriegt man erstmal, wo ist das Gold her? Und dann kriegt man als Antwort auch von der Bank oder vom Goldhändler. Dann fragt man bei dem Goldhändler an und sagt, er aus der Schweiz und möchte aber die Raffinerie nicht sagen, weil die normalerweise miteinander Verträge haben, dass die das nicht sagen. Also da hört es schon auf. Deswegen war mein Ziel, dann machen wir es halt andersrum. Dann gehen wir an den Anfang, dann gehen wir da, wo es aus dem Boden geholt wird und dann verfolge ich das von da in unsere Richtung.
Okay, dann nimm uns mal mit auf deine Reise. Wohin ist deine Wahl gefallen? Welches Land hast du dir ausgesucht?
Ich bin nach Französisch-Guyana gegangen. Das ist ein Überseedepartement von Frankreich. Das gehört also vollständig zur EU. Und da gelten nicht nur die Rohstofflieferkettengesetze, sondern auch einfach französisches Recht. Und in Französisch-Guyana ist auch Europas größter Nationalpark. Das ist übrigens auch einer der größten geschützten Flächen der Erde. Und da drin darf man natürlich keinen Goldabbau betreiben.
Wir können einmal kurz sagen, Französisch-Guyana, wenn man sich irgendwie Südamerika vorstellt, ist im Nordosten, kann man sagen, ja.
Es ist der Brückenkopf zur Karibik. Wir sind in der Hauptstadt von Französisch-Guyana mit der Gendarmerie in einen Helikopter gestiegen, dann 25, 30 Minuten in den Urwald geflogen. Das ist, wie man sich das im Film vorstellt. Also plötzlich fangen die Baumkronen an und hören auch nicht mehr auf. Und da hängt dann der Nebel über den Baumkronen und wir fliegen und fliegen weiter. Und irgendwann hat sich dann so eine Lichtung geöffnet. Und unten haben wir so ein paar Menschen schon gesehen. Aber wir haben auch um diese Lichtung rum in der Ferne gesehen, dass überall auch so abgeholzte Gegenden waren. Und das war immer so entlang von Flusslinien abgeholzt. Und das ist ein ganz typisches Zeichen dafür, dass dort Gold gewaschen wird. Abgeholt hat uns dort Francis Bataillon, das ist ein Oberstleutnant der Gendarmerie. Und die waren dort zu dritt, drei Gendarmen und dazu, ich glaube, es waren 9 Soldaten, die die Gendarmen dort bei ihrer Arbeit beschützen.
Alors là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller reconnaître des points au nord de National, de vérifier qu'ils ont bien été détruits depuis la dernière mission et s'ils ont été reconstruits, de les redétruire à nouveau.
Das Ziel von den Gendarmen hier im Regenwald ist, laut dem Chef, mit dem ich da gesprochen habe, diese Goldwäscher dort so viel wie es geht zu stören. Und da geht es tatsächlich auch um sie emotional zu stören, um das Gefühl zu geben, dass sich das alles nicht lohnt. Diese Operation Harpie, wie die heißt, die ist dazu da, illegalen Goldabbau in Französisch-Guyana zu unterbinden. Die Gendarmen versuchen, alles Material zu verbrennen, was fürs Goldwaschen benutzt wird. Also vor allem Motoren, Schläuche, Planen auch und Unterkünfte für die Goldwäscher. Es hat einfach auch durchgehend 5 Tage lang geregnet, jede Minute. Wir waren jeden Tag unterwegs, über viele, viele Stunden hinweg, sind durch diese ausgetretenen Pfade von den Goldwäschern über wirklich viele, viele Kilometer gelaufen. Immer wieder an so Schlammlöchern vorbei, wo man eindeutig sieht, dass da noch vor 3 Tagen noch jemand gearbeitet hat. Dieser Einsatz der Gendarmerie dort ist der gefährlichste Einsatz der Gendarmerie von Frankreich. Es sind knapp ein Dutzend Gendarmen gestorben schon, also wurden getötet in den letzten 15 Jahren, seit das läuft.
Es gibt aber auch legalen Abbau.
Es gibt legalen Abbau. Der legale Abbau produziert knapp unter 1 Tonne im Jahr, Tonne Gold. Und der illegale, die Gendarmerie geht davon aus, dass es 8 Tonnen sind.
Bevor wir darüber sprechen, ob ihr illegale Goldwäscher gefunden habt, sag mal, wie muss ich mir eigentlich so eine illegale Goldmine vorstellen? Wie sieht sowas aus?
Das wird dort offen ausgewaschen, also an Ufern abgelagertes, sedimentiertes Gold, über Jahrhunderte abgelagert. Das heißt, was ich eigentlich dazu brauche, ist, ich brauche eine Maschine, also einen Motor, zwei Schläuche und dann noch einen kleinen Motor. Und damit kann ich eigentlich komplett eine Goldmine ausstatten. Das heißt, ein Schlauch saugt Wasser aus einem Fluss auf. Der Motor pumpt das dann in die Nähe von dem Schlammloch, das ich auswaschen will und das Gold rausholen will. Damit weiche ich den Boden auf und mit einem wirklich starken Strahl reiße ich quasi diesen kompletten Schlammboden dann auch ab und hole die Wurzeln raus. Da ist dann immer einer, der muss die Wurzeln und die Steine rausholen. Und diese Schlammmischung, die dann dort abläuft und die da unten in so einem See quasi aufgefangen wird, die filter ich über eine sogenannte Sluicebox. Das ist wie eine Kinderrutsche mit so kleinen Querstreben. Das filter ich darunter, lasse es quasi diese Rutsche runterlaufen. Und da das Gold so schwer ist als Material, bleibt es an diesen Querstreben hängen. Das ist tatsächlich dieses System, das ist tausende Jahre alt. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist wirklich diese hydraulische Pumpe. Aber so hat man auch schon vor 2000 Jahren Gold ausgewaschen.
Das Ganze mitten im Dschungel heimlich, das ist ja ein Riesenaufwand. Auch die Maschinen dahin zu bringen, vielleicht auch nicht ganz ungefährlich da zu übernachten. Aber wahrscheinlich lohnt sich dieser illegale Goldabbau für die Menschen da vor Ort dann ziemlich, oder?
Der Goldabbau ist nicht nur, dass er sich lohnt, sondern der Goldabbau ist oft auch das Einzige, was sich wirklich lohnt. Also zum Kontext, wer ist das, der da Gold abbaut? Das sind größtenteils, Männer erstmal, fast nur Männer. Und die kommen größtenteils aus den Bundesstaaten Maranhão und Pará in Nordbrasilien. Das sind die ärmsten Bundesstaaten des Landes. In Brasilien bekommst du einen Mindestlohn von $200 im Monat. Und in so einer Mine kannst du mit dem Lastentragen, wie gesagt, $80-90 für einmal Lastentragen verdienen.
Sag mal, merken die auch was von dem steigenden Goldpreis oder ist es zu weit weg in der Lieferkette?
Das kriegen die direkt mit. Das ist eigentlich fast schon romantisch an diesem Goldabbau. Die Goldwäscher bekommen 80-85% von dem, was es wert ist. Das heißt, die Raffinerien und Zwischenhändler und all die müssen sich den ganz, ganz minimalen Part vom Kuchen teilen, während die Goldwäscher den absolut größten Teil davon bekommen. Das heißt, die merken sofort mit einer Verzögerung von 1-2 Tagen, merken die den Goldpreisunterschied.
Da werden also bis zu 8 Tonnen Gold pro Jahr illegal auf diese Weise abgebaut. Illegal, weil es eben in einem Nationalpark passiert. Das ist aber nur ein Problem, richtig?
Das größte Problem im Goldabbau ist und bleibt die Nutzung von Quecksilber. Das wird in diese Schlammmischung eingeworfen oder reingesprenkelt, bevor sie diese Kinderrutsche runtergeht. Das macht nämlich Gold noch schwerer, doppelt so schwer. Das heißt, es verbindet sich mit Gold, das macht es dann doppelt so schwer pro Volumeneinheit und wird dann eben noch einfacher zurückgehalten und dadurch braucht man weniger von diesen Siebprozessen. Also es geht einfach besser, wenn man das nutzt. In manchen Fällen ist das sogar die einzige Möglichkeit, wenn es wirklich sehr, sehr feines Gold ist, so Goldstaub quasi, dann kriegt man das gar nicht anders raus als damit. Das sollte eigentlich weltweit verboten sein. Es gibt die Minamata-Konvention, die besagt eigentlich, dass die Länder, die das ratifiziert haben, unter anderem ja auch Frankreich, dass man weder Quecksilber importiert noch exportiert. Quecksilber ist eins von diesen Metallen, die, wenn sie einmal im System sind, dann gehen die da auch nicht mehr so schnell raus. Also Quecksilber geht in den Fluss, im Fluss frisst ein Fisch oder kommt das in den Fisch rein, dann frisst ein größerer Fisch den Fisch. Irgendwann essen das dann Menschen, in den meisten Fällen Leute, die entlang des Flusses leben. Das sind größtenteils indigene Gemeinschaften. Also erstmal gelangt es bei denen ins Blut und da gibt es Untersuchungen, dass 97% der Frauen in diesen Gebieten zu hohe Quecksilberwerte im Blut haben, 97%. Ich habe dann in Paramaribo auch den Kinderarzt Wilco Zellmanns getroffen.
Das ist die Hauptstadt von Suriname. Das liegt auch in Südamerika und ist eben ja, ein Nachbarstaat von Französisch-Guyana.
And then we checked the children at 1 year, see how they did on a different score. So that would be fine motor score, gross motor score, language, social abilities, etc. And there were significant relationships between lead and mercury and the fine motor scores, gross motor scores and language.
Er glaubt, dass Kinder, die heute geboren werden, nicht nur in den Gebieten, sondern auch in angrenzenden Gebieten, weil sich Quecksilber ja auch verteilt über Luft und Wasser, heute mit wahrscheinlich weniger Gehirnkapazität zur Welt kommen als vor 30 Jahren.
Also das Quecksilber, das illegalerweise für den Abbau von Gold da verwendet wird, ist eine große Gefahr für die Gesundheit der Menschen vor Ort. Und wenn sich's dann so lange hält, wahrscheinlich auch über diese beiden Länder hinaus, richtig?
Ja, also man hört es ja immer wieder, man soll keinen Thunfisch essen, weil da so viel Quecksilber im Thunfisch ist. Wenn man sich die weltweite Verschmutzung der Meere mit Quecksilber anguckt, dann sind 2/3 davon Menschen gemacht, 1/3 von Vulkanen und natürlichen Sachen, 2/3 Menschen gemacht. Und von diesen 2/3 Menschen gemacht ist mehr als die Hälfte nur vom handwerklichen Kleinbergbau von Gold.
Lass uns nochmal zurückgehen in den Dschungel von Französisch-Guyana. Die Gendarmerie, mit der du unterwegs warst, wollte ja illegale Goldminen auffinden. War sie denn erfolgreich?
Das kommt darauf an, wie man den Erfolg da definiert. In den Camps der jeweiligen Goldwäscher, da kamen dann die Gendarmen an und haben eigentlich viel überraschender, als ich das dachte, die kannten sich halt alle schon. Weil diese Goldwäscher gehen dann nicht weg. Also da kam man dann mit dem Francis Bataillon an und dann sagt er, oh, den kenne ich doch. Und dann setzt man sich da hin und plötzlich isst man Maiskuchen und Kaffee und unterhält sich, während die Gendarmen die Sachen durchsuchen, ob man irgendwo was verbrennen soll oder was verbrennen kann. Und in den Camps haben die dann immer mal wieder ein paar Planen verbrannt, haben versteckte Sachen gefunden, Motoren gefunden, haben das verbrannt, aber gleichzeitig hat man sich halt zusammengesetzt und ein bisschen geschnackt. Also das war tatsächlich eine sehr überraschende Art und Weise, miteinander umzugehen. Und alles in allem war das eigentlich ein Einsatz, der nur dazu da war, den Leuten dort vor Ort zu sagen, so, wir kommen immer wieder, wir kommen immer wieder. Und jedes Mal, wenn ihr denkt, es geht, dann kommen wir wieder.
Also so ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel.
Si on veut mettre ça en image, bah, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, hein, ou de la taupe, comme on peut le voir différemment. Mais c'est le jeu du chat et de la souris.
Der Oberfeldwebel der Soldaten dort der Fremdenlegion hat das Whack-a-Mole genannt, also dieses Spiel vom Rummel, wo man immer auf die Maulwürfe haut mit dem Hammer. Und wenn der Maulwurf untergeht, dann kommt er von woanders wieder raus.
Wie geht's mit dem Gold denn dann eigentlich weiter, wenn es da aus der Erde herausgeholt ist? Was passiert dann?
Das Gold kann man in Französisch-Guyana nicht verkaufen, weil dort wird tatsächlich dann gefragt, woher kommt das? Und man kann ja nicht sagen, aus dem Naturpark. Deswegen nahezu alles Gold aus Französisch-Guyana geht dann über die surinamische Grenze nach Suriname. Also man muss sich das so vorstellen. Ich war an der Grenze, am Grenzfluss zwischen Französisch-Guyana und Suriname in einem Ort, der heißt Antonio do Brinco. Das ist ein Schmugglerort, in dem leben eigentlich nur brasilianische Goldwäscher, die dort auf den nächsten Einsatz warten. Das ist ein Wildweststädtchen, wirklich so Frontierland. Alle sind bewaffnet, alle tragen ihre Macheten und ihre Gewehre. Es ist voll mit Bordellen und alle warten eigentlich nur auf den nächsten Einsatz auf der französisch-guyanischen Seite. An einem Grenzfluss zu Suriname gibt es mehrere kleine Orte und 112 chinesische Warenhäuser auf der surinamischen Seite und die kaufen alle Gold. Und in diesen Orten, manchmal sind es nur alleinstehende Warenhäuser, manchmal sind es ganze Orte mit mehreren Häusern, da wird Gold aufgekauft und diese chinesischen Händler bringen das dann nach Paramaribo in die Hauptstadt von Suriname. Ich war dort bei einem Goldkäufer, der heißt Arnaldo und der ist ein Brasilianer. Also bei Arnaldo im Goldshop, da stehen 2 bewaffnete Security Guards vor der Tür. Das eigentlich Interessante war, dass wir ja in den Hinterraum reingegangen sind und da saß, wie in so einer Arztpraxis, saßen da so in so einer Stuhlreihe die Goldwäscher, die dann nach und nach ihr Gold verkauft haben. Das wird dann erstmal auf Reinheit geprüft und das wird dann eingeschmolzen, das Quecksilber abgeschmolzen. Das heißt, die Goldkäufer wissen auch, dass es aus einer Mine kommt und nicht irgendwie, dass es ein Zahngold ist, weil da ist ja Quecksilber dran. Und dann wird das einfach aufs Gramm bezahlt. Und da ist weder eine Ausweispflicht noch eine Herkunftspflicht. Die Leute sprechen teilweise nicht mal. Da wird einfach nur, das ist eine Transaktion, das geht in ein paar Minuten, nach und nach. Und der Reihe nach kommen die dann dran, verkaufen ihr Gold dahin. Und ab dem Moment wird es dann am Ende des Tages in diesem Shop, in jedem von diesen hunderten Shops, am Ende einfach eingeschmolzen. Und dann kommt das aus hunderten verschiedenen Herkünften und da wird ein Block draus gemacht.
Und zum aktuellen Tagespreis sozusagen.
Genau.
Tipo, aqui não tem a exigência da lei de ter que saber de onde vem.
Na proveniência, não. Não tem direito de saber da proveniência, né? Ainda não tem uma lei para isso ainda, né? Aqui.
Also, Arnaldo selbst prüft Herkunft nicht. Und seine Mitarbeiter haben mir auch ganz klar gesagt, auch ins Mikrofon gesagt, Das ist nicht das Gesetz des Landes. Das muss man nicht prüfen. Das müssen sie nicht prüfen. Sie wissen nicht, wo es her ist. Sie fragen nicht, wo es her ist. Und sie müssen es auch niemandem sagen, wo es her ist.
Und warum ist das so einfach?
Es ist legal in Suriname. Man muss nicht nachfragen. Man muss es nicht nachweisen. Und es ist aus ziemlich offensichtlichen Gründen legal, so wie es in vielen anderen Ländern auch gemacht wird. In Suriname ist Goldexport 80% des Exports. Ist zwischen 15% und 20% des Bruttoinlandsprodukts, je nachdem, wie man rechnet. Und es beschäftigt fast 20% der Bevölkerung. Und dazu muss man sagen, dass es auf der Welt an mehreren Orten so ist. Der Goldabbau, der handwerkliche Goldabbau beschäftigt 100 Millionen Menschen auf der Welt, direkt und indirekt, laut der UN. Das ist eins der größten Wirtschaftszweige der Welt.
Okay, aber dann wissen alle sozusagen, es ist eigentlich illegales Gold. Und wir haben jetzt quasi da dann einen Hotspot, Suriname, in dem dieses Gold zusammenkommt. Eigentlich kann es ja dann nicht nach Europa gehen. Du hast vorhin angesprochen, wir haben das Lieferkettengesetz beziehungsweise die Lieferkettenrichtlinie.
Das sollte so sein und man sieht auch, dass das funktioniert. Also man sieht das, dass es im ersten Schritt funktioniert, weil bis vor 2 Jahren hat Belgien zum Beispiel auch noch ziemlich viel aus Suriname eingekauft. Nur seit diese Rohstofflieferketten-Sorgfaltspflichten in Kraft sind, ist diese Direktverbindung nicht mehr möglich gewesen. Deswegen verkauft jetzt, seit 2023 verkauft Suriname 100% ihres Kleinbergbaugoldes nach Dubai.
Und was passiert dann in Dubai?
In Dubai geht das in verschiedene Raffinerien und wir wissen nicht welche. Wir wissen allerdings von einer Raffinerie, die seit 25 Jahren Geschäftsbeziehungen in Suriname hat. Wir wissen auch, dass der größte Goldexporteur von Suriname persönlich befreundet ist mit einem der Shareholder von dieser Firma in Dubai. Aber auf Anfrage bei dieser Firma, ob die immer noch Geschäftsbeziehungen machen, gab es eigentlich nur eine Androhung von Klage und sonst nichts.
Und wie geht es dann aus Dubai weiter?
Das geht in die ganze Welt. Dubai ist der zweitgrößte Hub für Gold der Welt. Und es kann auch keiner sagen, wo es hingeht. Es gibt einen Trick, der wird seit immer schon benutzt. Und das ist mit Recycling. Mit der Umdefinierung von Gold aus Kleinbergbau als Recyclinggold.
Was heißt Recyclinggold?
Recyclinggold heißt gar nichts. Das ist das Problem. Recyclinggold heißt genau das, was du dir als Käufer denkst, was es heißt. Und wenn du denkst, das heißt dann, das kommt nur aus Elektroschrottabfällen, die irgendwo aus der Schrottpresse geholt haben. In Wirklichkeit ist Recyclinggold laut Definition, der einzigen Definition, die in dem Geschäft da gilt, ist alles, was nicht im ersten Lebenszyklus aus der Mine kommt. Das heißt so viel wie, wenn ich ein einziges Mal dieses Gold einschmelze und bearbeite, dann ist das schon recycelt. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der früher der Direktor von einer Dubaier Raffinerie war in Asien und der hat uns berichtet, wie er teilweise mehrere Tonnen die Woche von direkt aus der Mine geholtem Gold umdeklarierte zu Altgold und nach Dubai geschickt hat. Das ist übrigens auch eine Raffinerie, die nachgewiesenermaßen Kontakte hatte über viele, viele lange Jahre zu einer Schweizer Raffinerie. In dem Fall ging das so, dass man aus einer Kleinbergbaumine in Indonesien Gold rausgeholt hat, an einen Sammelpunkt gebracht hat und dort daraus so provisorische Klunker gemacht hat. Also einfach Halsketten, wo 5 Kilo Gold dranhängen. Und die wurden nach Singapur geschickt und dort eingeschmolzen und dann sind sie ja Altgold, weil wir haben ja Schmuckstücke eingeschmolzen. So einfach geht das.
Für wie groß hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass Gold aus dem Dschungel in Französisch-Guyana, wo du unterwegs warst, letztlich dann in der Schweiz landet, also über den Umweg Suriname und Dubai?
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß allerdings, dass mir auch keiner sagen kann, dass sie sich sicher sein können, dass keines davon dort landet. Und darum ging die Recherche am Ende. Wer mir sagt, sie können sicherstellen, dass es nicht da landet, die lehnen sich genauso weit aus dem Fenster, wie wenn ich sagen würde, ich kann es nachweisen.
Also im Grunde weiß eigentlich niemand in Europa so richtig, wo sein Gold herkommt.
Es gibt eine Kontrollstelle in Deutschland. Das ist die deutsche Kontrollstelle für die Einhaltung der Rohstofflieferketten-Sorgfaltspflichten. Die sollen für uns diese Rohstofflieferketten prüfen und sollen sicherstellen, dass unser Gold, das in Deutschland verarbeitet, verkauft wird, sauber ist, also importiert wird, sauber ist. 2/3 allen Goldes, das nach Deutschland importiert wird, kommt aus der Schweiz. Und ich habe mit dem Direktor dieser Behörde gesprochen, der hat gesagt, unsere Prüfung endet schon in der Schweiz. Das heißt nicht, dass es alles aus dreckiges Gold ist. Das heißt nur, die Raffinerie sagt es nicht. Und das Schweizer Oberste Bundesgericht hat vergangenes Jahr bestätigt, dass Gold und die Zulieferer in die Schweiz unter das Steuergeheimnis fallen.
Sag mal, Fabian, was sagen eigentlich die Raffinerien in Europa zu dem Vorwurf, dass da auch Gold aus illegaler Herkunft hier in Europa landen könnte, bei Ihnen?
Also ich habe mit dem Verbandschef der Raffineure in der Schweiz gesprochen und auch mit fast jeder der Raffinerien. Und denen ist komplett klar, dass ein gewisser Prozentsatz davon auch in der Schweiz landet. Der Christoph Wild, der Verbandschef, sagt, das ist sehr, sehr wenig. Mir hat auch einer der Raffineriebetreiber dann gesagt, so, ja, wir nehmen auch Umsatzeinbußen in Kauf, um sicherzustellen, dass das nicht fragwürdig ist und so weiter. Dazu muss man sagen, ich glaube das denen. Also ich glaube denen, dass sie nicht absichtlich schmutzige Geschäfte machen wollen. Gleichzeitig aber sind die das, die die Transparenz in dem Geschäft verhindern. Weil das Urteil des Bundesgerichts, dass man seine Lieferketten nicht öffentlich oder seine Kunden nicht öffentlich nennen muss im Goldgeschäft, das kam ja zustande, weil jemand geklagt hat, weil die das einsehen wollten und sich dann die Raffinerien zusammengetan haben und sich verteidigt haben, dass sie wollten das eben nicht sagen. Das heißt, gleichzeitig sagen sie, wir machen alles sauber und wir kümmern uns darum, dass das alles so sauber wie möglich ist und bekämpfen dann jegliche Art von Transparenz in dem Geschäft. Und das führt eben dazu, dass du alle paar Jahre, und das kannst du in jeder von diesen Raffinerien, das sind 4 große Raffinerien, guckst in die letzten 10 Jahre und jede einzelne davon hatte einen Skandal oder mehrere Skandale mit wirklich fragwürdigem Gold.
Fabian, ich habe jetzt so ein bisschen die Sorge, dass wir nach dieser Folge von 11KM viele Menschen in ja, so eine moralische Krise gestürzt haben, die vielleicht demnächst bald heiraten wollen und sich denken, wie kriege ich jetzt Ringe zum Beispiel oder Schmuck, ohne mir irgendwie die Hände schmutzig zu machen? Hast du zum Abschluss noch irgendeinen Tipp?
Es gibt 3 Systeme in Deutschland bzw. in Europa. Das ist das Fair Mind, das Fair Trade und das Swiss Better Gold. Das sind 3 Systeme, die haben nachverfolgbare Minen, Lieferketten auf Minen zurück, in denen Kleinbergbauarbeiter unter vernünftigen Bedingungen Gold abbauen. Das heißt nicht, dass die komplett ohne Probleme sind. Es gab auch schon Unfälle in solchen Minen. Aber man kann sich zumindest sicher sein, dass es nicht illegal ist und dass man da auch kein Quecksilber normalerweise drin findet. Auch nicht in allen, ne? Aber dass zumindest mal das so sauber ist, wie es geht. Und es gibt Juweliere in Deutschland und in Frankreich und in der Schweiz auch, die arbeiten mit solchen Zulieferern. Dazu muss man sagen, das sind weniger als 1% des verarbeiteten Goldes ist Fairmined, Fairtrade und Swiss Better Gold. Das kostet eine Prämie. Diese Prämie wird vom Konsumenten bezahlt. Das heißt, beim sowieso schon hohen Goldpreis zahlt man noch mehr drauf. Aber das ist meiner Meinung nach, wenn man es wirklich ernst meint damit, die einzige Möglichkeit momentan.
Fabian, vielen Dank. Tschüss und bis bald.
Vielen Dank. Ciao.
Fabian Federl ist der Spur des Goldes gefolgt. Alle Details seiner aufwendigen Recherche könnt ihr im Podcast Die Goldspur über die dunkle Welt des Goldhandels hören. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Autorin der Folge ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet haben Jasmin Bruck und Nicole Dienemann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frey und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Stunz. Wir hören uns. Macht's gut.